Rauchen, Trinken, Mutproben. Jeder hat wohl schon einmal Dinge gemacht, die er oder sie eigentlich gar nicht wollte. Aber der Druck war dann doch zu groß. Ist das normal? Haben das alle? Oder war man selbst einfach nur zu schwach? Was Gruppenzwang ist, wer sich ihm am ehesten beugt und was er vielleicht auch Gutes hat, darüber sprechen wir heute. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Dermann.
Heute geht es um die Frage Gruppenzwang. Warum tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht wollen?
Fanny, die Frage zur heutigen Folge kommt von der lieben Hedi und die möchte von uns Folgendes wissen.
Hey, ich bin Hedi und ich bin 16 Jahre alt. Mich würde total interessieren, was Gruppenzwang genau ist und warum sich Gruppenzwang so stark durchsetzt. Außerdem, warum wir Dinge mitmachen bzw. auch probieren, die wir gar nicht wollen.
Okay, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Gruppenzwang, was ist das eigentlich genau? Es klingt ja sehr negativ und oft ist es auch etwas, was negativ wahrgenommen wird. Ganz platt gesagt ist Gruppenzwang der Einfluss, den andere auf uns haben und dem wir uns dann beugen oder dem wir uns anpassen. Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, es gibt nicht nur negativen Gruppenzwang, auch wenn das Wort das so vermuten lässt. Im Englischen sagt man auch Peer Pressure, also sozusagen Druck, der von Menschen, die genauso alt sind, wie man selbst ist oder Kollegen beispielsweise. Und der Gruppenzwang kann nicht nur negativ oder positiv sein, wozu wir nachher noch ganz viel erzählen werden, sondern er kann auch explizit oder implizit sein, so nennen das Forscher. Explizit ist der Gruppenzwang, wenn er wirklich sehr deutlich ausgeübt wird, also so nach dem Motto, mit dieser Frisur kommst du nicht in unsere Gruppe mit rein. Und implizit ist eher, wenn jemand sich versucht anzupassen, weil zum Beispiel die Regeln einer bestimmten Gruppe vorgeben, dass man so oder so zu sein hat und bestimmte Dinge erwünscht sind und andere Dinge nicht erwünscht sind. Wie funktioniert Gruppenzwang? Also Menschen werden vor allen Dingen von denen beeinflusst, die zum Beispiel einen höheren sozialen Status haben, ganz besondere Skills oder auch einfach Macht. Bei Teenagern zum Beispiel sind das oft Freunde, die älter sind, die in der Schule zum Beispiel besser sind als man selbst oder aber attraktiver. Und diese Menschen sind die, die den Ton angeben werden. Für ihre Freunde, aber auch für die gesamte Gruppe, in der sie sich bewegen. Und je nachdem, welchen Ton sie setzen, ob der eher positiv ist oder eher negativ, wird auch das komplette Klima in dieser Gruppe geprägt von diesem sehr einflussreichen Menschen. Also ist das zum Beispiel jemand, der nicht gerne Alkohol trinkt und keine Drogen nimmt, weil er Sportler ist, dann werden auch die anderen um ihn herum eher dazu tendieren, weniger zu trinken, weniger Drogen zu nehmen, weil sie sich immer am einflussreichsten Freund oder am einflussreichsten Mitglied der Gruppe orientieren. Das weiß man alles aus der Forschung und was man auch weiß, ist, dass das sehr früh losgeht mit dem Gruppenzwang und zwar etwa mit dem Schulbeginn, also so mit 6, 7 Jahren. Dass das mit dem Schulbeginn zusammenfällt, ist so ein bisschen Zufall, weil eigentlich geht es darum, ab welchem Alter Kinder verstehen, dass andere sie in einer bestimmten Art und Weise sehen und sie auch bewerten. Und diese Fähigkeit braucht man natürlich dazu, um zu verstehen, passe ich jetzt hier eigentlich gerade hin? Lehnen mich die anderen ab oder mögen die mich? Deswegen geht das so in dem Alter los und ja, bleibt dann aber natürlich bis ins Erwachsenenalter genauso bestehen. Also der Gruppenzwang, wenn man ihn einmal erkannt hat, verstanden hat, dann begleitet er einen wirklich das Leben lang.
Ich erinnere mich auch noch an Momente von Gruppenzwang in meiner Jugend und wie du schon gesagt hast, das ist echt im jugendlichen Alter so ein Thema. Gerade an der Oberschule war das immer so ein Ding, wenn so die Ersten anfingen, so die coolen Kids zu werden und dann ging das Rauchen irgendwie los und das Ausprobieren von gewissen Substanzen. Und ich weiß noch, dass ich mich immer nicht gebeugt habe, aber einfach, weil meine Angst ausgegrenzt zu werden geringer war als die Angst vor meiner Eltern, die ganz klar waren mit dem Thema Drogen und Alkohol und Zigaretten immer schön die Finger von lassen. Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass sich Leute denen gefügt haben. Warum war ich meines Erachtens weniger anfällig dafür als andere meiner MitschülerInnen?
Ja, die Frage, wer ist anfälliger dafür, ist bei diesem Thema wirklich total interessant. Ein Forscher hat sich damit ganz besonders beschäftigt, der heißt Brett Lawson, arbeitet an der Florida Atlantic University und der hat vor allen Dingen herausgefunden, genau, es sind Jugendliche, also die Phase der Pubertät ist die, wo man am allerempfindlichsten ist oder am allerempfänglichsten für Gruppenzwänge. Und er sagt auch, das ist per se eine gute Sache, weil in dieser Phase wird ja die eigene Identität geprägt. Oft weiß man auch noch gar nicht so genau, was man möchte und hat deswegen eine große Offenheit, sich an anderen zu orientieren. Aber es fördert natürlich auch den Zusammenhalt oder den Aufbau von Freundschaften beispielsweise, die ab da wirklich wichtig werden und oft ja das ganze Leben über bestehen bleiben. Wenn man Menschen findet, die entweder so ähnlich ticken wie man selbst oder aber sich auch ein Stück weit orientiert an anderen und sich mit denen zusammen in eine bestimmte Richtung entwickelt. Deswegen ist diese Pubertätsphase eine, in der man grundsätzlich total empfänglich ist. Aber du hast total recht, auch da gibt es natürlich Menschen, die anfälliger sind als andere. Und auch das kann man sich in Studien sehr schön anschauen, woran das eigentlich liegt. Zum Beispiel bei der Frage Drogen. Wer nimmt eigentlich Drogen? Wer passt sich zum Beispiel an eine Gruppe an, in der sehr viel Substanzen ausprobiert werden oder immer so mitschwingen? Da sieht man zum Beispiel, dass das Ausmaß, in dem Jugendliche sich da anpassen an eine Gruppenmeinung, vor allen Dingen von drei Dingen beeinflusst werden. Nämlich einmal der Unterstützung, die sie von zu Hause bekommen, also von den Eltern. Unterstützung ist jetzt sehr breit gefasst, aber das beinhaltet natürlich auch sowas wie einen gewissen moralischen Kompass, den man mitbekommt von zu Hause. Auch eine gewisse Autonomie, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen, ist auch wichtig. Also Autonomie scheint ein Faktor zu sein, der schützt. Was man auch weiß, ist, dass Jugendliche, die nicht gelernt haben, wie man Nein sagt, auch das bekommt man ja häufig aus dem Elternhaus mit, oder die eben wenig Strategien entwickeln konnten bis zu diesem Alter, wie man umgeht mit schwierigen Situationen. Auch die haben es ein bisschen schwerer und auch die passen sich dann eher an zum Beispiel diesen Drogenkonsum in der Gruppe. Und drittens ist ganz ausschlaggebend, wie sehr fühlt sich der Teenager eingebunden oder wie sicher ist er oder sie, dass er schon zu einer Gruppe gehört. Also wie sozial akzeptiert fühlt man sich selbst. Und da zeigen die Studien ganz anschaulich, dass je weniger Freunde Menschen in diesem Alter haben, umso anfälliger werden sie. Ich würde es jetzt mal so übersetzen, je größer die Verzweiflung dazu zu gehören, desto eher ist man bereit, sich an alles Mögliche anzupassen.
Klar, man kennt es ja auch aus der Jugend, weil man muss sich ja auch so ein bisschen beweisen. Du hast es im Intro schon gesagt mit den Mutproben. Und so macht man leider dann auch die ersten Freunde. Ob diese Freundschaften gesund sind und lange halten, ist eine andere Frage. Aber klar, wenn man dann nicht viele Freunde hat, dann beugt man sich dann schon eher.
Und was Brad Lawson auch sagt, der Psychologe, ist, dass es auch noch ein Muster gibt, dass Jungen insgesamt so ein bisschen anfälliger sind aus seiner Sicht als Mädchen.
Aha.
Und zwar einfach aus dem Grund, dass Jungs vor allen Dingen in der Pubertät sehr stark in Gruppen unterwegs sind und diese Identität und Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ganz, ganz wichtig ist. Die ist zwar für Mädchen auch wichtig, aber Freundschaften bilden sich da offenbar immer noch eher in Zweier- oder Dreier-Kombinationen. Man hat eher so eine oder zwei gute Freundinnen. Und bei Jungen scheint es die Tendenz zu geben, dass sie immer noch so in der Gruppe unterwegs sind und deswegen einfach tatsächlich ganz objektiv stärkeren Gruppenzwang ausgesetzt sind. Und was Brad Lawson auch noch sagt, das finde ich super interessant, ist, er sagt, Zitat, wenn man beliebt ist, dann kann man paradoxerweise auch anfällig für Beeinflussung werden. Es könnte nämlich sein, dass beliebte Kinder sich in manchen Bereichen Sorgen machen, ihren Status zu schützen und deshalb eher dazu neigen, Dinge zu tun, bei denen sie gesehen werden sollten, auch wenn sie es nicht tun wollen, weil sie sonst befürchten, dass ihr Status in den Augen ihrer Mitschüler sinkt.
Okay, also sie haben bereits Status. Wir hatten ja gerade gesagt, eigentlich sind es ja eher die, die beeinflussen und nicht die beeinflusst werden. Aber die wollen halt auch den Status nicht verlieren. Das macht natürlich Sinn.
Genau, also es scheint so zu sein, als ob sowohl die Menschen, die in so einer, ich sag mal, Hierarchie ganz oben an der Spitze stehen, als auch die, die relativ weit unten stehen, die größten Motive dafür haben, sich beeinflussen zu lassen durch den Zwang oder den Druck von anderen.
Okay, jetzt wissen wir, wer anfälliger dafür ist und sind jetzt bei dem Beispiel von Teenagern geblieben. Wie kann man sich denn davor schützen und vor allem für die Eltern, die jetzt zuhören, weil wir, wie gesagt, von den Jugendlichen sprechen, was können die denn aktiv tun, um ihre Kinder zu schützen, wenn sie halt nicht ständig dabei sind?
Das ist die Frage, weil natürlich Jugendliche nicht mehr so viel zu Hause sitzen und noch nicht alles erzählen, was sie machen. Und klar, die Eltern sind nicht immer dabei. Ich finde, einer dieser schönsten Ergebnisse aus den Studien ist, dass eine stabile, gute, unterstützende Beziehung zu den Eltern der größte Schutzfaktor zu sein scheint. Das heißt, je mehr man seinem Kind von sehr früh mitgibt an, was sind eigentlich Werte, was ist unser moralischer Kompass, was erwarte ich von dir, was geht gar nicht. Also bei dir, der Mann, habe ich es jetzt rausgehört, haben deine Eltern das sehr klar gemacht und das war ein sehr sehr klare Guidelines auch für dich und dein Verhalten oder auch deine Entscheidung in diesen Risikosituationen.
Ja.
Und was man aber natürlich auch noch braucht, sind Strategien, um dann mit diesen Situationen umzugehen. Weil es hilft ja nicht, wenn ich weiß, ich kriege richtig Ärger zu Hause, wenn ich das jetzt hier mache, diese Mutprobe mache oder nachts nicht nach Hause komme oder so. Die zweite Frage ist ja aber, wenn ich in solche Situationen gerate, habe ich dann auch Strategien, um Nein zu sagen, um nicht in das Auto zu steigen, in dem mein Kumpel gerade betrunken mich nach Hause fahren will nach der Party. Und auch diese Strategien lernt man ja vor allem von den Eltern in der eigenen Familie. Man kann die sich auch später holen und abschauen und woanders her bekommen, aber da können Eltern ein sehr gutes Fundament legen. Das heißt, Kinder und, wenn ihr vielleicht keine Kinder, Teenager mehr seid, sondern schon junge oder mittelalte Erwachsene, aber das auch noch üben müsst, weil ihr merkt, ich bin da irgendwie anfällig oder ich kann schlecht Nein sagen, dann kann man das, finde ich, in drei guten Schritten machen. Zum einen ist es ganz wichtig zu erkennen, unsere Kultur ist eine Kultur der Beeinflussung. Das ist zwar in der Pubertät besonders stark, das hört ja aber nicht auf. Also ich sag nur Werbung beispielsweise. Jeder will ja einen überzeugen, irgendetwas zu kaufen, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu lassen. Je mehr man sich dessen bewusst wird und so ein bisschen Ausschau danach hält, wo will mich eigentlich wer zu was bringen und warum, desto besser kann man in diesen Situationen dann navigieren. Und wenn ihr wisst, wo eure Schwachstellen sind, also wenn ihr wisst, dass ihr einfach Partys mögt und da vielleicht dann Dinge potenziell tun könntet, die ihr sonst nicht machen würdet, dann überlegt euch vorher Strategien für zum Beispiel die Situation, dass der Kumpel betrunken nach Hause fahren will und euch mitnimmt. Je mehr man das antizipiert, also je mehr man sich vorher schon überlegt, was mache ich in solchen Situationen, desto besser kann man dann damit umgehen, wenn sie auftreten. Um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, Gruppenzwang, warum tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht wollen? Gruppenzwang ist der Einfluss, den andere auf uns haben, wenn wir uns dem beugen oder anpassen. Und wir werden vor allem von jenen beeinflusst, die entweder einen höheren sozialen Status haben oder besondere soziale Fähigkeiten oder schlicht Macht. Und Gruppenzwang kann negativ sein, muss es aber nicht, kann auch positiv sein und ist das ganze Leben lang wichtig. Am stärksten ist der Einfluss in der Phase des Lebens, in der wir oft ohnehin noch nicht genau wissen, was wir wollen, nämlich in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter. Und anfällig ist da vor allem, wer zu Hause weniger unterstützt wird und auch wer weniger gute Strategien gelernt hat, sich zu schützen und noch dazu unsicher ist, ob er oder sie überhaupt dazugehört. Forscher sagen aber, es ist trotzdem nicht immer schlecht. Der Gruppenzwang hilft auch dabei zu wissen, wann und inwieweit man sich den Wünschen von anderen anpassen sollte und ist auch eine wichtige Fähigkeit, die man lernen muss, um sich in einer sozialen Welt, in der wir leben, anzupassen und erfolgreich zu entwickeln. Die wichtigste Funktion von Gruppenzwang ist also, dass Menschen gut zusammenleben können, möglichst in Harmonie und sich gute, stabile Beziehungen bilden, Freundschaften, die oft ein ganzes Leben lang halten und bei denen dieses Element des Gruppenzwangs, auch wenn es ein bisschen negativ klingt, ein wichtiges Element ist.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne, wenn ihr das nicht schon getan habt. Schickt uns auch eure Fragen und euer Feedback entweder per Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes oder auch gerne als Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um die Frage, warum muss man manchmal nach dem Sex weinen?